Lass uns nochmal beten. Wir beten dich an, himmlischer Vater, für dieses unfassbare Wunder, dass du deinen Sohn gegeben hast, dass er am Kreuz unsere Schuld trägt. Und wir danken, dass du Versöhnung geschaffen hast zwischen dir und uns. Und dass du uns jetzt rufst, uns Menschen, lasst euch versöhnen mit Gott. Lass uns das heute Morgen neu bewusst werden, während wir dein Wort lesen. Wir danken dir. Amen. Ja, ich bitte euch, eure Bibel aufzuschlagen im ersten Korintherbrief. Und ich könnte da das Licht ein bisschen runterdimmen. Dankeschön. Wir kommen heute Morgen im Kapitel 2 des ersten Korintherbriefes an die Verse 1 bis 5. Und wir haben ja letzten Sonntag schon eine vorzügliche und herausfordernde Einleitung zu meinem Predigtext gehört, worum es Paulus geht in den ersten Kapiteln. Und ich nehme an, wenn ihr die Predigt gehört habt, dann könnt ihr euch hoffentlich noch daran erinnern. Es wurde uns deutlich gemacht, dass es um Beziehungen geht, und zwar um Beziehungen, die krank geworden waren in Korinth. Und ich weiß nicht mehr, Jörg, was du mir alles aufgegeben hast für heute. Du hast ja mehrfach gesagt, das wird der Michael am nächsten Sonntag sagen. Ich habe mir nicht alles gemerkt, denn du nicht ganz zufrieden bist. Du kommst bestimmt nochmal dran im Korintherbrief. Dann sagst du, jetzt sage ich euch mal, was der Michael hätte sagen müssen. Ja, wir lesen den Predigtext. Das sind nur die ersten 5 Verse von Kapitel 2. Und ich, Brüder, als ich zu euch kam ich nicht mit hohen Worten oder hoher Weisheit, um euch das Zeugnis Gottes zu verkünden. Denn ich entschied mich, nichts anderes unter euch zu wissen, als allein Jesus Christus und ihn als Gekreuzigten. Ich war bei euch in Schwachheit, in Furcht und mit großem Zittern. Mein Wort und meine Predigt bestand nicht in überredenden Worten menschlicher Weisheit, sondern in Erweisung des Geistes und der Kraft, damit euer Glaube nicht auf Menschenweisheit, sondern auf Gottes Kraft beruht. Vielleicht können wir die Tiefe dieses Textes nur erahnen an manchen Stellen, und vielleicht werde ich manches nicht ansprechen, was dir entgegenkommt in diesem Text. Ich möchte dir auf jeden Fall Mut machen, nicht nur jetzt nach dieser Predigt, sondern allgemein, wenn wir Predigten hören, weiter darüber nachzudenken, selber nachzudenken, denn wir haben ja alle, wenn wir wiedergeboren sind, den Heiligen Geist empfangen, und deswegen ist es gut, dass wir weiter nachdenken darüber, was der Geist der Gemeinde sagen will. Ob jetzt heute oder nächsten Sonntag oder wann immer wir zusammenkommen. Tatsächlich waren die Korinther, was ihre Gemeinschaft angeht, in einem ziemlich jämmerlichen Zustand. Sie hatten viel Streitigkeiten, sie haben theologische Differenzen gehabt, es war eine gewisse Rivalität und Lagerbildung sogar in der Gemeinde entstanden, sehr unbrüderliches Verhalten bis dahin, dass man einander vor Gericht gezerrt hat. Es gab auch große Spannungen zwischen Paulus und der Gemeinde selbst, weil sie ihn sehr kritisch beäugt haben und hochmütig. Es gab Gründe für Gemeindezucht, dass man Menschen ausschließen musste. Und wir haben letzten Sonntag schon angefangen, darüber nachzudenken, warum gab es diese Beziehungsprobleme in dieser Stärke, in dieser Ausprägung. Und ich denke, eine ganz wesentliche Aussage unseres Textes, überhaupt des Zusammenhangs der ganzen Passage in Kapitel 1 bis Kapitel 4 ist die Einbildung, weise zu sein und überheblich zu sein über andere. Und ich denke, das ist etwas, womit wir alle zu tun haben. Wenn du sagst, also ich nicht, dann würde ich dir sagen, was mal eine junge Schwester einer anderen jungen Schwester vor 35 Jahren mal in der Jugendstunde sagt: Du hast dich halt noch nicht erkannt. Und denk, ja, manchmal ist das wirklich tatsächlich so. Paulus beginnt mit dem Satz: Ich kam, als ich zu euch kam, nicht mit hohen Worten oder hoher Weisheit. Er schließt an die letzten Verse des vorhergehenden Kapitels, wo er zum Beispiel im Vers 30 sagt: Aus ihm aber seid ihr in Christus Jesus, der uns von Gott zur Weisheit und zur Gerechtigkeit und zur Erlösung gemacht wurde, damit, wie geschrieben steht, wer sich rühmt, der rühme sich des Herrn. Wahre Weisheit, die von Gott kommt, im Gegensatz zur Weisheit dieser Welt, ist die Wahrheit, die uns Christus offenbart. Wer ihn hat und wer ihm folgt und wer ihm vertraut und wer ihm gehorcht und wer in seiner Schule bleibt, den bezeichnet die Bibel als weise. Wer immerfort begreift, wie das schöne alte Lied es ausdrückt, nichts hab ich zu bringen, alles, Herr, bist du. Das ist echte Weisheit. Die klingt ziemlich schlicht, ja, im Vergleich zu philosophischen Höhenflügen, die man auch in der Gemeinde Jesu nicht nur damals, sondern heute auch noch entdecken kann. Wer begreift, ich habe nichts zu bringen, wie Sebastian vorhin schon sagte, ich bin ein verdorbener Sünder, der nur durch Gottes Gnade gerecht gerettet ist. Und dass Christus meine Gerechtigkeit ist. So sagt es ja im Vers 30. Die Weisheit, die Gott uns gegeben hat, die Weisheit, die in der Person Christi Mensch geworden ist, die zeigt uns den Weg zu echter Gerechtigkeit, zu echter Heiligkeit, zu echter Erlösung, die nicht in mir beruht und in meiner Einbildung, wer ich bin und was ich kann, sondern die ihre Hoffnung allein in Christus sucht, was mich ausmacht als Christ, was dich ausmacht als Christ, was dir Wert gibt, was deine Ehre ist, die du haben darfst, was deinem Leben Bedeutung bringt, ist nicht das, was du dir einbildest zu sein, schon gar nicht der Vergleich mit anderen, sondern was uns Wert gibt, ist, dass wir ihn kennen. Das hat mich in den letzten Wochen immer wieder bewegt, dieser Satz, der hier steht im Vers 31 vom Kapitel 1. Das ist ja ein Zitat aus dem Propheten Jeremia und dort heißt es, wer sich rühmt, jetzt in meiner Übersetzung, wer sich rühmt, der rühme sich dessen, dass er mich kenne. Was ist das für ein Wunder, wenn wir Christus kennen? Wenn wir ihn kennen als unseren Erlöser, als unseren Herrn? Das ist ein gewaltiges Vorrecht. Denn dass ich ihn kenne, das habe ich nicht selbst erarbeitet. Das habe ich nicht zu Wege gebracht durch das Studium vieler Bücher. Nicht einmal, darf ich das mal so sagen, nicht einmal durch das Studium der Bibel, sondern weil er sich mir zu erkennen gab. So, das ist das Wunder. Und für dieses Wunder kann ich letztlich nichts. Und deswegen kann ich mir auch nichts drauf einbilden. Wer sich rühmt, der rühme sich dessen, dass er mich kenne. Und Paulus sagt in seinem ersten Vers im Kapitel 2, und deshalb, also als Schlussfolgerung dessen, dass er sagte, meine große Ehre ist, dass ich Christus kenne. Und dass er meine Gerechtigkeit ist und er meine Heiligkeit und er meine Erlösung, die Schlussfolgerung daraus ist, dass ich nicht mit hohen Worten zu euch komme, mit Überlegenheit, mit schlauen Reden, mit den schlauen Reden eines immerhin top ausgebildeten Theologen. Er war ja nicht irgend so ein dahergelaufener Stotterer, sondern er war ausgebildet in alttestamentlicher Theologie. Er kam auch nicht mit dem Gewicht, um zu sagen, hey, ihr Korinther, wer hat denn jetzt die Offenbarung von Christus bekommen? Wem ist denn Jesus begegnet, damals vor Damaskus? Und wem hat er sich geoffenbart, als ich in der Einsamkeit war? Das war ja schließlich ich und deswegen solltet ihr schon mal ein bisschen euch klein machen. All das hätte er sagen können und es hätte der Wahrheit entsprochen. Aber er sagt, das ist alles nicht wichtig. Er erlag auch nicht der Versuchung, kluge Sätze von zeitgenössischen Philosophen nachzubeten, um schlau zu wirken. Er kam auch nicht mit menschlichen Ratschlägen daher. Er hatte keinen intellektuellen Anstrich, um so auf hohem Niveau zu reden und Fremdworte zu gebrauchen, damit die Leute merken, wie schlau er ist. Oder alle möglichen Zitate zu bringen und zu zeigen, wie belesen er ist. Und wie überlegen er den Zuhörern war. All das hätte er können. Er hat das alles drauf gehabt und drin gehabt. Er hätte das alles ausschütten können und er hätte all die ganzen Superapostel, von denen die Korinther so begeistert waren, die hätte er vorm Frühstück verspeist, wie man so sagt. Und er tut das alles nicht. Er sagt, ich habe nur eines zu bringen, nämlich das Zeugnis Gottes. Das ist mein ganzes Thema. Und dieses Zeugnis Gottes, von dem ist schon im ersten Kapitel die Rede, im Vers 6, wo er sagt, weil das Zeugnis von Christus in euch stark geworden ist. Das ist ein Ausdruck, fand ich, stark. Das Zeugnis von Christus ist in euch stark geworden, das heißt effektiv geworden. Das hat etwas ausgewirkt. Ihr habt die Gnade Gottes erlebt. Ihr seid errettet worden. Ihr seid zu neuen Menschen gemacht worden. Er schreibt es ja später, was sie alles gewesen waren. Die waren ja die verkommensten aller Verkommenen der damaligen Zeit. Das sind einige von euch gewesen und ihr seid abgewaschen und neu geworden. Das Evangelium ist in euch wirksam geworden. Ihr habt nicht nur Erkenntnis gesammelt, sondern ihr stellt das Evangelium dar. In euch wird sichtbar, was das Evangelium ist, wer Christus ist. Eine andere Lesart, das heißt in anderen Handschriften, das Neue Testament ist ja hat ja viele Handschriften, die dann zusammengefasst wurden, da steht statt Zeugnis Geheimnis. Auch diesen Begriff Geheimnis gebraucht Paulus öfter mal, um deutlich zu machen, dass du Christus kennst, ist ein Geheimnis, das er dir offenbaren musste. Ein Geheimnis muss ja immer der bekannt machen, der es für sich birgt. Und das ist Gott. Und er sagt im Kapitel 4, Vers 1 zum Beispiel, dafür soll man uns halten für Diener Christi und Verwalter der Geheimnisse Gottes. Ihr habt ein Geheimnis. Und dieses Geheimnis ist was ganz Großartiges. Und letztlich doch wieder etwas sehr Einfaches. Nämlich eben Christus, der sein Leben für euch gab. Ein Geheimnis mitgeteilt zu bekommen, das drückt auch etwas aus von der Beziehung zwischen diesen beiden Menschen, die einander Geheimnisse anvertrauen. Es ist eine vertraute Beziehung zwischen ihnen. Und wenn Gott sich uns geoffenbart hat, dass wir dieses Geheimnis verstehen durften, wer Christus ist, dann zeigt das etwas von der Beziehung, die er will, die er uns schenkt, nämlich diese unfassbare Liebe Gottes. Und dieses Geheimnis hat immer die gleiche Botschaft. Ich bin ein verlorener Sünder. Ohne Gerechtigkeit, ohne Heiligung, ohne Erlösung in mir selbst und in Christus habe und bin ich das alles. Aber nur in ihm. Und deswegen sagte ich, wollte gar nichts wissen, als Christus zu predigen. Und welcher Ruhm, dass uns dieses Geheimnis offenbar wurde. Im Vers 7 hier von unserem Kapitel sagt er, wir reden Gottes Weisheit in einem Geheimnis, die Verborgene, die Gott zuvor verordnet hat von Ewigkeit her zu unserer Herrlichkeit. Seit Jahrhunderten war das angekündigt. Und es heißt einmal, die Engel haben sogar mit Ungeduld geschaut, wann wird dieses Geheimnis endlich gelüftet? Und du und ich, wenn wir Gottes Kinder geworden sind, wir kennen dieses Geheimnis. Dieses Geheimnis ist eben die Erlösung. Ich bin nichts und er ist alles. Und liebe Geschwister, wenn wir von dem Streit der Korinther sprechen, dann könnte man natürlich auch von unserem Streit reden. In unseren Familien, zwischen Freunden, an unseren Arbeitsplätzen oder auch in der Gemeinde. Und wenn wir nicht klein bleiben vor unseren Augen, wenn uns das nicht mehr vor Augen bleibt, ich bin nur aus Gnade errettet, weil Christus mein Erlöser wurde. Hätte ich ihn nicht, wäre ich nichts. Wenn wir nicht klein bleiben vor unseren Augen, dann birgt das unglaublich viel Potenzial zum Streit. Und deswegen sagt Paulus so nachdrücklich, mir geht's nur um eines, dass ihr merkt, Christus ist euer Leben. Meine Frau hat mir erzählt, dass in ihrem Dorf, aus dem sie stammt, wo man kräftig Schwäbisch spricht, mal zwei Frauen miteinander gestritten hätten. Und die eine hat an der anderen entgegengerufen, ich bin besser wie du. Wow, ich bin besser wie du. Das würden wir ja nie sagen, oder? Ja, Geschwister, aber ob wir es sagen oder denken oder fühlen oder meinen, ist bei Gott genau das Gleiche. Und manchmal fühlen wir uns besser, oder nicht? Hast dich noch nie besser gefühlt wie andere Christen? Wegen deiner Bibelkenntnis und deiner Heiligkeit und deinem Wachstum. Und Paulus sagt, das war die Grundlage meiner Verkündigung und meines ganzen Auftretens. Ich habe nie vergessen, wer ich bin. Er sagt im Kapitel 15 von diesem Brief, ich war ein Verfolger der Gemeinde, ich bin es gar nicht wert, Prediger zu sein. Nur durch Gottes Gnade bin ich, was ich bin, denn ich habe die Gemeinde Gottes verfolgt. Und das hat er nicht vergessen. Und Geschwister, und ich vergesse es manchmal, wo ich herkomme und wer ich wäre ohne Christus. Und ich fürchte, dass du es manchmal auch vergisst. Genau wie die Korinther. Und deswegen hatten sie Streit. Sie hatten vergessen, dass jeden Morgen Gottes Barmherzigkeit neu ist, weil wir sie jeden Tag brauchen. Ich muss jeden Tag von Gottes Barmherzigkeit leben, von Gottes Gnade, von Gottes Vergebung. Das ist kein großes Geheimnis, wenn ich dir sage, du auch. Und wenn wir das vor Augen behalten, würden wir viel Streit vermeiden, auch unter Gläubigen. Weise ist, wer das nicht vergisst, sondern genau darin sogar wächst. Der Petrus, der ja von Gott auch sehr in die Mangel genommen wurde in der Selbsterkenntnis, hat am Ende seines zweiten Briefes geschrieben, wächst aber in der Gnade und der Erkenntnis Jesu Christi. So das, darin wollte er wachsen. Und ich denke, Paulus würde den Satz genauso so sagen. Paulus hat es nicht vergessen, wer gewesen war, aber wohl die Korinther, die sich für weise hielten, die stolz waren auf ihre Gnadengaben und ihre Philosophien und ihre bekannten Redner. Wie in Kapitel 4, Vers 7 zum Beispiel sagt er, denn wer gibt dir ein Vorrecht? Was hast du denn, was du nicht geschenkt bekamst? Wenn du es aber geschenkt bekamst, was rühmst du dich denn, dass du es nicht geschenkt bekommen hättest? Ihr seid schon satt geworden, ihr seid schon reich geworden, ihr herrscht ohne uns. Oh, dass ihr doch herrschtet, damit auch wir mit euch herrschen könnten. Also ihr bildet euch was ein, ihr blast euch auf, ihr denkt wunderweiß, was ihr seid. Und dann waren sie begeistert von diesen sogenannten Superaposteln, die rumgereist waren und zu denen alle hochschaut. Mancher neubekehrte Christ ist mir schon begegnet, der glaubt alles zu wissen, weil er den Superbruder gehört hat und mit ihm ein Bibelseminar besucht hat. Und dann weiß man auf einmal alles. Und das bin ja so froh, dass Gott gnädig ist und uns immer wieder erdet, während er mit uns durchs Leben geht, damit wir verstehen, wir brauchen ihn. Wer vergisst, dass alles nur Gnade ist, der bringt Potenzial zum Streit. Und deswegen ist das gar nicht weit weg, Geschwister. Korinth ist nicht weit entfernt von Stuttgart. In diesem Sinne, wenn wir vergessen, dass alles nur Gnade ist, haben wir Potenzial zum Streit. Und deswegen sagt Paulus noch einmal nachdrücklich im Vers 2, denn ich entschied mich, nichts anderes oder euch zu wissen, als allein Jesus Christus. Er hat also eine Entscheidung getroffen. Er hätte zurückgreifen können auf seine theologische Bildung, er hätte Anleihen suchen können bei den Philosophen, die ihn umgeben haben. Und er hätte noch sich vor die Erwartungen der Korinther stellen können und denken, oh, was erwarten die jetzt, wenn ich komme? Man muss ja mal, wenn ich mal predige, aber eine gute Predigt halten, dass die mal sehen, dass ich es auch drauf habe. All das hätte ihn bewegen können. Und er sagt, nein, ich habe mich entschieden, ich will nur eines. Das ging gegen die Natur. Das Kreuz war damals ein Ärgernis für die Juden und eine Lächerlichkeit für die Griechen. Das haben wir letzten Sonntag etwas ausführlicher gehört. Der natürliche Mensch will immer zeigen, was er ist und was er kann. Und dabei schwingt immer das mit, ich bin und ich kann es besser wie du. Wir sind vielleicht nicht besser wie die zwei Frauen da am Fuße der Schwäbischen Alb, die solche Gedanken geäußert haben. Und deswegen, Geschwister, weil Paulus sagt, ich habe mich entschieden. Ich glaube, es ist wichtig, dass wir uns selbst auch immer wieder neu dafür entscheiden, nichts anderes zu wissen als Christus. Dass ich mich immer wieder neu dafür entscheide, ja, Herr, ich will dabei bleiben, ich will das nicht vergessen, ich will dahin zurückkehren, ich will von nichts anderem leben, ich will mein geistliches Selbstwertgefühl von nichts anderem ableiten, als allein von deinem Kreuz. Ich bin nur hier, weil du dich hast kreuzigen lassen für mich. Und das ist mein Ruhm. Und wenn es dein Ruhm ist, Christus starb für mich und mein Ruhm ist es, Christus starb für mich, dann sind wir auf Augenhöhe in der Weise, wie es wirklich sinnvoll ist. Und einen anderen Ruhm haben wir nicht. Paulus hatte 18 Monate in Korinth gepredigt. Ich glaube, ich hätte keine Bibelstunde versäumt. Die haben bestimmt unglaublich viel gelernt. Und nach den 18 Monaten sagt er, wisst ihr, alles, was interessant ist, ist nur das Kreuz. Nur das Kreuz. Und ich hab gestaunt an mir, ich bin darüber gestolpert. Ich habe den Satz hier schon 100-mal gelesen wahrscheinlich, das Ende von Vers 2. Ich wollte unter euch nichts wissen als allein Jesus und ihn als Gekreuzigten. Ich habe mich gefragt, Paulus, warum hast du nicht gesagt als den Auferstandenen? Er hängt doch gar nicht mehr am Kreuz. Er ist doch auferstanden. Das wäre mal eine Botschaft. Ja, er ist auferstanden, ist der Sieger und er lebt und all das, was wir mit Begeisterung predigen. Am Auferstehungstag im April. Aber tu das nicht. Hier redet er vom Gekreuzigten und er hält das durch und erst im Kapitel 15, da redet er von der Auferstehung und ihrer Wirkung. Das hat mich sehr zum Nachdenken gebracht, damit bin ich noch gar nicht fertig. Es schien ihm also wichtig zu sein, das zu betonen. Die Schrecklichkeit des Kreuzes und das nicht so ist wie bei uns, so leicht geschwungen und etwas modelliert und sieht dekorativ aus. Manfred Siebald hat ja mal vor 40 Jahren dieses Lied gemacht, das kleine Kreuz an deinem Hals, das steht dir gut. Nein, das Kreuz ist schrecklich. Es zeigt die Schrecklichkeit der Sünde. Am Kreuz wurden die schlimmsten Verbrecher hingerichtet. Und wenn das Kreuz mir gilt, dann bin ich in den Augen Gottes ein schlimmer Verbrecher, nicht nach den Maßstäben dieser Welt, aber für Gott. Und die Scham des Kreuzes, die entdecken wir, er muss für mich sterben, an meiner Stelle. Da bleibt gar keine Selbstrechtfertigung mehr. Meine Sünde ist so schlimm, dass nur sein Tod sie sühnen kann. Und er stirbt an meiner Stelle und versöhnt sich so mit mir, wie es im zweiten Korintherbrief dann später zu lesen sein wird. Und im Römerbrief sagt er, durch das Kreuz ist die Macht der Sünde gebrochen. Ihr müsst nicht bleiben, wie ihr wart. Und im Galaterbrief würde er dann sagen, durch dieses Kreuz ist die Welt für mich nicht mehr bedeutsam. Diese Welt ist für mich gekreuzigt, das lasse ich hinter mir, das ist nicht mehr mein Leben, ist nicht das, was mich interessiert. Ich lebe nur noch für Christus. Und dann, ganz tolle Stelle, lasst uns kurz aufschlagen, Epheser 2, Vers 14, weil da ein Konflikt aufgegriffen wird, den wir gar nicht so richtig nachempfinden können. Epheser 2, Vers 14, da geht es um diese Spannung zwischen Judenchristen und Heidenchristen. Habe jetzt keine Zeit, das näher darzulegen, aber da war eine gewaltige Spannung drin, besonders seitens der Juden, die ja dachten, wir sind ja das Volk Gottes und was sind schon diese verkommenen Heiden da. Und da heißt es, Vers 14, denn er ist unser Friede, der aus beiden eins gemacht hat und den Zaun, der dazwischen war, abgebrochen hat, nämlich die Feindschaft, indem er durch seinen eigenen Leib das Gesetz der Gebote und der Satzungen beseitigte und so weiter, Vers 15, und die beiden zu versöhnen mit Gott in einem Leib, wodurch? Durch das Kreuz. Da musste er sie hinführen, die frommen Judenchristen und die stolzen Heidenchristen. Ihr könnt euch nur am Kreuz treffen, wo ihr gleichgemacht seid. Und da ist die Feindschaft aufgehoben. Und Geschwister, ich glaube, wir würden manches überwinden, wenn das mehr Realität wäre. Wenn wir diese Realität vergessen, die Realität unseres Herzens und der Schrecklichkeit des Kreuzes, dann bringen wir viel Potenzial zum Streit in unsere Umgebung. Und wenn wir streiten, wir vergessen ja manchmal, dass er immer da ist. Ja, wir sagen ja in manchen Erbauungsstunden, ach wie schön, dass der Herr Jesus immer bei mir ist, immer. Darfst du nicht vergessen, wenn du dann streitest mit deiner Frau oder mit deinem Mitbruder, dann ist er auch da. Da würden wir gerne haben, sagen, Herr Jesus, du kannst mal kurz weggucken. Das kriegen wir jetzt allein hin. Das ist ein bisschen peinlich. Musst du dir nicht antun. Aber dann ist er auch da. In all unserem Streit wird mein Herz offenbar. Weißt du, wenn ich Streit habe mit einem anderen Bruder, dann bin ich ja leicht damit beschäftigt, immer wieder zu überlegen, was der alles falsch macht und wie schuld der ist, oder? Seid ihr da anders gestrickt? Und der Herr hat aber ein ganz anderes Ziel. Er will mich ans Kreuz führen und sagen, Michael, am Kreuz geht es nicht um die Schuld des anderen, da geht es um dich. Und da wird offenbar, was in meinem Herzen ist. In meiner Empörung und in meinem Hochmut und in meinen harten Worten oder meinem Beleidigtsein oder wie immer du halt reagierst. Natürlich, Geschwister, müssen Missstände manchmal angesprochen werden. Das tut Paulus ja auch. Und zwar ohne Umschweife. Aber immer im Anblick des Gekreuzigten, der für meine Sünde gestorben ist. Und daher, wenn wir Dinge ansprechen, dann werden wir es in Demut und Sanftmut tun, weil ich nicht vergesse, ich gehöre auf die Anklagebank Gottes. Unser alter Bruder Jetter, der früher ja manchmal gedient hat, also nicht mehr in diesem Haus, der hat mal diesen Satz gesagt oder er hat gesagt, Gott hat ihm das so deutlich gemacht. Der Christ muss nicht immer schweigen, aber er muss immer still sein. Er wollte sagen, der Christ muss nicht immer schweigen mit seinen Lippen, aber 25 Zentimeter tiefer muss es still sein. Unser Problem ist, dass wir manchmal reden, wenn es da nicht still ist. Das war bei den Korinthern auch. Denn ich glaube, wenn sie still geworden wären vor dem Kreuz, dann hätten sie vieles gar nicht mehr geredet. Ich gehe weiter in den Vers 3. Da habe ich mich ans Prediger gefragt, ob es mir auch so geht. Er sagt, 1. Korinther 2, Vers 3, ich war bei euch in Schwachheit, in Furcht und mit großem Zittern. Wow. Ich muss euch sagen, manchmal, wenn ich auf dem Stuhl sitze, bevor ich irgendwo predige, manchmal hält es mich schier nicht auf dem Stuhl, weil ich so gepackt bin von dem, was Gott mir wichtig gemacht hat. Und ich glaube, das hat auch seinen Platz. Aber Paulus sagt was anderes. Warum hat er so gesagt? Einmal sicherlich wegen der überragenden Herrlichkeit des Evangeliums, diese größte und wichtigste und heiligste Botschaft, die sollte er verkündigen und er wollte keinen Schatten darauf bringen. Er wollte keinen Schatten aufs Evangelium bringen, er wollte es angemessen verkündigen. Und die menschliche Neigung zur Selbstdarstellung, die kannte er auch. Und da war er sehr vorsichtig, ob ob er nicht dann dem Kreuz, auf das Kreuz einen Schatten wirft. Vielleicht hat er Angst davor, eigenen Ruhm einzuheimsen, dass ihm nachher die Leute auf die Schulter klopfen und sagen, wow, war das eine tolle Predigt. Du bist halt doch unser Mann. Vielleicht hat er sich gefürchtet davor, menschliche Rhetorik einzusetzen und menschliche Philosophie anstatt dem Wort Gottes. Und ich glaube, er war zutiefst überzeugt, ich kann das Evangelium nicht offenbaren, wenn Gott mich nicht leitet und gebraucht und wenn er nicht sein Wort schenkt. Ich las dieser Tage eine interessante Illustration. Irgendwo war eine Kirche, die hatte, was wir nicht haben, so Buntglasfenster. Eines davon war hinter dem Redner. Und dieses Buntglasfenster zeigte Christus am Kreuz. Und der Pastor der Gemeinde muss ziemlich groß gewachsen gewesen sein. Und eines Tages war ein Gastredner da, der war ein Kopf kleiner wie der übliche Pastor. Und dann sagte ein Mädchen zu seinem Papa: Papa, wo ist der Mann, der gewöhnlich dort steht, sodass wir Jesus nicht sehen können? Wow. Gedacht, ja, das war jetzt nur äußerlich gemeint. Aber wisst ihr, das muss die Sorge jedes Predigers sein, dass er nicht an die Stelle von Jesus tritt, weder in einer menschlichen Autorität oder sonst irgendwelchen Motiven. Gemeinde soll Jesus begegnen. Und wo nicht wahre Demut regiert in unseren Herzen, da ist das Potenzial zum Streit. Wenn wir nicht Jesus allein meinen und ihn alleine zeigen, dann streiten wir. Und ich komme noch zu Vers 4 und Vers 5. Mein Wort und meine Predigt bestand nicht in überredenden Worten menschlicher Weisheit, sondern in Erweisung des Geistes und der Kraft, damit euer Glaube nicht auf Menschenweisheit, sondern auf Gottes Kraft beruht. Ich glaube nicht, dass Paulus gegen Rhetorik war. Ich glaube nicht, dass er nur ganz dumme Sätze daraus gesprochen hat und dass er eine Gassensprache verwendet hat und halbfertige Sätze. Ich glaube nicht, dass er eine fehlerhafte Grammatik verwendet hat, wenn er sprach. Er war auch sicherlich nicht gegen gute Argumente oder eine sorgfältige Darlegung, aber darauf wollte er sich nicht verlassen. Er wollte Christus nicht verbergen. Und ich glaube, das ist die notwendige Voraussetzung für das Verkündigen dieser Botschaft. Und darf ich euch was bitten als Gemeinde, wenn ihr zum Gottesdienst kommt? Ich weiß ja nicht, wie ihr euch und wie ihr den Gottesdienst vorbereitet. Also der Sebastian hat sich vorbereitet auf den Gottesdienst, das haben wir gemerkt. Und die Musiker haben sich auch vorbereitet, das haben wir auch gemerkt. Und die Tontechniker haben auch einen Dienstplan und wussten, wer da heute Morgen die Regler schieben muss. Und ich glaube, es ist so wichtig, dass ihr auch mitarbeitet, indem ihr betet, auch für die Prediger. Denn er sagt einmal, ihr habt nicht, weil ihr nicht bittet. Und deswegen betet darum für jeden Prediger. Also auf jeden Fall will ich das mal sagen, wenn ihr wisst, dass ich predige. Herr, hilf, dass der Michael nichts anderes predigt als dich. Und bewahre, dürft ihr ruhig so beten, was ich euch sage, bewahre uns vor Michael. Das meine ich ernst, weil ein Prediger kann das größte Problem der Predigt sein. Und deswegen brauchen wir die Begegnung mit Jesus. Dass in der Erweisung des Geistes und der Kraft geredet wird. Nicht Menschenweisheit, sondern Gottes Kraft. Damit die Sünde angesprochen wird, mit Macht. Und nicht nur so ein paar moralische Sätze, sondern dass Gottes Wort in die Herzen dringt und uns die Abscheulichkeit unseres Herzens deutlich macht. Aber dann auch die überragende Kraft seiner Gnade und Vergebung, dass er uns nicht verworfen hat, obwohl wir noch viel schlimmer sind, als wir es denken von uns. Und dass wir dann rufen um Gottes Hilfe, Herr, sei mir Sünder gnädig. das Evangelium nicht nur gepredigt wird, sondern dass es erlebt wird. Und deswegen beten wir um eine Predigt, die uns in Gottes Gegenwart stellt. Eine Predigt, die Kraft hat, Sünde aufzudecken. Oder wie es Paulus in seinem zweiten Brief an die Korinther schreibt, die menschlichen Gedanken gefangen zu nehmen. Dass wir göttliche Gedanken denken. Dass neues Leben entsteht, dass Hingabe und Heiligkeit und Erneuerung bewirkt wird. Wie es auch in einem Lied heißt, wo unser Wort oft leicht und leer den Ohren nur geschmeichelt hat, ist dein Wort manchmal hart und schwer und macht doch unsere Herzen satt. So, das ist, wie wir Gottes Wort brauchen. Und deswegen muss alle Seelsorge, ob sie von der Kanzel geschieht oder im persönlichen Gespräch, wenn wir miteinander sprechen, um einander helfen zu wollen im Glauben. Daher muss Seelsorge immer wieder ans Kreuz führen. Wir müssen immer wieder zeigen, wo ist die eigentliche Wurzel des Problems. Ist das so eine Salbe oben drüber, die nützt einfach nichts. In Möttlingen gibt es ein Haus, wo in vergangenen Tagen bekannte Prediger gepredigt haben. Und ein Satz von einem dieser Prediger kann man heute noch nachlesen in diesem Gästehaus. Wurzel raus, war immer so ein Satz von ihm. Ja, die Wurzel, auch unsere Sünde muss angesprochen werden. So dass, das ist, was Paulus meint, wenn er in der Erweisung des Geistes und der Kraft redet, dass das eigentliche Problem des Menschen deutlich wird. Und darunter kommt von seinem hohen Ross. Dass unser Denken erneuert wird, unser Denken über uns, unser Denken über den Herrn. Und dass wir in der Tiefe das Evangelium erfassen, in seiner befreienden und erneuernden Macht. Dass eben unser Glaube nicht auf Menschenweisheit beruht, sondern auf Gottes Kraft, dass etwas verändert wird. Ich war manchmal bedrückt, wenn Menschen mir nach einer Predigt sagen, war eine tolle Predigt. Und manchmal kannte ich ja den, der mich lobt. Und ich dachte, toll wird sie erst, wenn sie in deinem Leben lebt. Dann war sie gut. Dann hat sie ihr Ziel erreicht. Und darum ging es Paulus. Und in dem Maß, wie wir das Kreuz erfassen, werden wir auch die Kraft der Auferstehung erfassen. Vergiss nicht, die Auferstehung kommt immer erst nach dem Kreuz. Wir können das Kreuz nicht umgehen. Erst kommt das Kreuz, wo Gott alles durchstreicht, was uns groß macht, damit die Kraft der Auferstehung in unserem Leben wirksam wird. Ich beneide den schon, der Kapitel 15 dann predigen darf. Ist ja auch ein wunderbarer Text über die Kraft der Auferstehung. Und deswegen, Geschwister, nur am Kreuz wird aller Streit befriedet, wenn wir gemeinsam uns beugen vor dem Gekreuzigten, der für jeden von uns gleichermaßen sterben musste. Und wenn du dich noch so überlegen glaubst und vielleicht auch wirklich geistlich reifer bist wie jemand anders, vor Christus sind wir alle gleich. Und deswegen ist es ja gut, dass wir Abendmahl feiern, wisst ihr? Und ich bin immer traurig für jeden, der nicht zum Abendmahl kommt. Ich sage euch das immer wieder. Ich habe kein Verständnis dafür. Also wenig. Manchmal sind zwingende Gründe da. Denn weißt du, was mir im Abendmahl immer wieder deutlich wird, ob ich jetzt mein Alter bin oder ob ich so alt bin wie die Lea. Ist ganz egal. Wir sind alle auf dem gleichen Niveau, errettet durch den gleichen Herrn, genauso erlöst und wir sind nicht mehr als begnadigte Sünder. Und dieses Kreuz muss im Zentrum bleiben. Und wo es nicht im Zentrum bleibt, da lebt all das auf, was aus unserer frommen Einbildung kommt, wie bei den Korinthern. Wir singen ja manchmal dieses Lied, Herr, halte mich nah bei dir jeden Tag. Ein Bruder hat es mal so abgewandt, der wurde ziemlich abgewatscht in einer Brüderrunde, wurde richtig, so wie man sagt, der Rosch drunter gemacht und sehr unberechtigt. Und jemand fragte ihn später, du bist so still geblieben. Er sagte, ich habe gebetet. Ja, das habe ich mir gedacht, was hast du denn gebetet? Ich habe gebeten, Herr, hilf, dass die Nägel halten. Hilf, dass die Nägel halten. Herr, ich will mit dir gekreuzigt bleiben. Und es ist manchmal anstrengend, wisst ihr, denn manchmal rebelliert es in uns und begehrt es auf, wenn man uns ungerecht behandelt oder lieblos und ach, naja, kennt ja alle eure Empfindlichkeiten vermutlich auch. Und deswegen brauchen wir die Begegnung mit Christus am Kreuz. Und deswegen werdet ihr es nicht ertragen, sondern mit Freuden hoffentlich tun, wenn auch in den nächsten Kapiteln noch ganz immer wieder neu von dem gesprochen wird. Und dass ihr auf die Auferstehung, also das Thema der Auferstehung im Korintherbrief, noch ziemlich lange warten müsst. Und so lange wollen wir das Kreuz versuchen zu erfassen. Lasst uns einen Moment still werden, jeder für sich. Niemand möge laut beten, dass wir, wenn wir wollen, dem Herrn etwas sagen in unseren Herzen.